Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Geländewagen, draußen zieht die Landschaft von Somalia vorbei, ihr seid entspannt. Seit 10 Tagen seid ihr in einem der gefährlichsten Länder der Welt unterwegs, bislang Gott sei Dank ohne Zwischenfall. Noch ein paar Tage und dann geht es wieder mit dem Flugzeug zurück nach Hause, zurück nach Deutschland.
Doch dann, aus dem Nichts, schneidet euch ein Truck den Weg ab. Mehrere Männer springen raus, 10, 12 Stück, mit Waffen, Maschinengewehren im Anschlag. Und ab da ist euer altes Leben vorbei.
Das dauert vielleicht eine halbe Sekunde. Und dann haben die 10 oder 12 Männer eigentlich in die Luft geschossen. Ich dachte in dem Moment, ich wäre dann tot. Aber dann war es ganz klar, dass es eine Entführung würde. So, erstmal hatte ich Angst. Und die Piraten waren natürlich alle fremde Leute. Und so haben sie mich auch behandelt. Ein Dolmetscher zum Beispiel hat mir gesagt, ja, du hast einen Fehler gemacht und jetzt wirst du, und jetzt dann musst du eine Weile Geisel bleiben.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Galileo-Podcast. Ich bin Simon.
Und ich bin Annika. Wir sind Redakteure bei Galileo und beschäftigen uns jetzt schon seit Monaten mit einem Thema, und zwar Piraten. Also echte Piraten, nicht die mit Augenklappe und Holzbein aus den Hollywood-Filmen.
Wir haben einen Film dazu gemacht, einen Explorer, den ihr auch schon auf Join anschauen könnt. Den Link verlinken wir euch in den Shownotes. Und genau, während unserer Recherche war unsere Kernfrage oder unsere wichtigste Frage eigentlich immer, wir wollten wissen, was sind Piraten für Mensch? Was treibt die an? Und dann sind wir auf jemanden ganz Spannendes gestoßen, der das ja am eigenen Leib erfahren hat. Der jemand heißt Michael Scott Moore.
Michael ist Journalist und Autor, Deutsch-Amerikaner, und die meiste Zeit lebt er in Los Angeles, wo er auch gerne mal aufs Surfboard springt. 2010, in diesen Zeitraum springen wir jetzt quasi zurück, da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Da hat Michael tatsächlich in Berlin gelebt und er hat damals tatsächlich das gleiche Ziel gehabt wie Simon und ich. Er wollte herausfinden, wer sind die Piraten des 21. Jahrhunderts? Was sind das für Menschen? Was treibt die an? Und zu der Zeit, also so um 2010 rum, gab es tatsächlich auch sehr viele Berichte über Überfälle von somalischen Piraten auf westliche Handelsschiffe. Also es war echt ein Thema. Und Michael wollte dazu eben recherchieren. Und stattdessen ist er aber auf tragische Weise selbst Teil der Geschichte geworden. Und das für ganze 977 Tage.
Aber bevor wir zu seiner Entführung und zu seiner Geiselhaft kommen, wollen wir erstmal darüber sprechen, warum er überhaupt nach Somalia gereist war. Er wollte in Somalia tatsächlich zu den Piraten recherchieren.
Ab 2008 oder so habe ich sehr viel über Piraten geschrieben, aber nur im Büro, ja, bei Spiegel Online in Berlin. Das war mir sehr interessant, aber nur weil es ein neues Ereignis war. Ich hatte natürlich das alte Mythos im Kopf von Piraten. Also damit wächst jeder Junge auf.
2012 wollte Michael dann eben gucken, was an diesem Mythos dran ist, und ist nach Somalia gereist. Und man muss sagen, seine Recherchen liefen auch erst richtig gut. Also Michael hat echt viel herausgefunden. Der hat die Hochburgen von modernen Piraten besucht in Somalia und hat sogar einen echten Piratenboss interviewt, also Auge in Auge mit einem Piratenboss. Michael hatte tatsächlich immer ein Sicherheitsteam dabei. Er wusste, dass Somalia nicht ungefährlich ist, aber er hatte eben das Gefühl, dass dieses Sicherheitsteam alles im Griff hat und hat sich auch dadurch recht entspannt und sicher gefühlt. Doch dann kam eben dieser verhängnisvolle Überfall.
Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, das ist nur ein Traffic Stop. Wir sind erstmal von vielleicht einer kleinen Stammesgruppe angehalten, um vielleicht ja die Pässe anzuzeigen. Und ich habe gedacht, okay, ich habe meinen Rucksack, passt es dabei, kein Problem. Das dauert vielleicht eine halbe Sekunde. Und dann haben die 10 oder 12 Männer eigentlich in die Luft geschossen. Ich dachte in dem Moment, ich wäre dann tot. Aber dann war es ganz klar, dass es eine Entführung würde, dass es eine Entführung sein müsste.
Und hattest du ab dem Moment Panik, Angst? Hast du noch mitbekommen, was so um dich herum passiert ist?
Ja, erstmal natürlich hatte ich die ganze Zeit Angst, dass sowas passieren könnte. Aber ich dachte, wir haben alles richtig gemacht. Ja, aber das heißt, im ersten Moment, ich wollte mein Leben zurücksetzen, sodass ich nicht nach Somalia geflogen hätte. Aber auch an meine Familie gedacht, ja, meine Familien und meinen Freunden zu Hause, nicht nur in Berlin, sondern auch in Kalifornien, die würden das gar nicht verstehen, was dann passieren könnte, ja, das wäre dann ganz mysteriös bleiben, das wusste ich, und da wusste ich auch, dass es viel Angst geben könnte. Ich meine, vom ersten Moment wusste ich, wie es mir ging. Ne? Aber ich glaube, für die meisten Zeit war das schon immer eine Frage für meine Familie und für meine Freunde, ob ich immer noch überhaupt gesund war.
Michael war ja von jetzt auf gleich quasi wie vom Erdboden verschwunden für seine Familie. In der Gewalt von den Männern, die er ja eigentlich interviewen wollte. Und da fragt man sich ja schon, was sind das jetzt für Typen? Simon, du hast es vorhin schon mal angesprochen und wir haben ja auch, während wir den Film gemacht haben, uns mit dieser Frage viel beschäftigt. Sind moderne Piraten jetzt verzweifelte Fischer, die versuchen, ihre Gebiete zu verteidigen? Oder sind das einfach echt eiskalte Kriminelle?
Michael sagt, es ist so ein bisschen beides. Also zum einen muss man wissen, dass tatsächlich vor Somalia der Ozean so ein bisschen von ganz großen Thunfischtrawlern der Ozean leer gefischt wurde. Und darunter leidet auch die somalische Bevölkerung. Man muss aber auch ganz klar sehen, es gibt in Somalia ganz viele Clanstrukturen und auch ganz viele kriminelle Clanstrukturen. Daher, am Anfang waren das vielleicht noch einfache Fischer, die quasi nur ihr Land verteidigen wollten. Am Ende hatte es aber fast schon mafiöse Strukturen.
Diese Piratenmafia, ich nenne es jetzt mal so, die will natürlich vor allem eins, Geld verdienen. Und da hat sich tatsächlich um die somalischen Piraten ein richtiges System, ein kriminelles System aufgebaut. Und zwar machen die Jagd auf Schiffe und nehmen Geiseln. Oder wie in Michaels Fall zum Beispiel auch eben auf ausländische Reisende, die sie dann eben als Geiseln nehmen. Und dann verlangen sie Lösegeld. Also, dass diese Leute eben freigekauft werden. Und in Michaels Fall haben die Piraten 20 Millionen US-Dollar gefordert. Das kann man sich, finde ich, kaum vorstellen. Und es gibt da auch tatsächlich ein Video, ein Lösegeldvideo, in dem die Piraten Michael quasi dazu gedrängt haben, mit Waffen quasi daneben stehen und Michael eben dazu bringen, diese 20 Millionen Dollar einzufordern von der deutschen oder der amerikanischen Regierung.
How are you feeling outside of life?
I'm afraid. I'm terrified.
Okay, then what are you requesting for the government?
I have to request from the American or the German government the full ransom.
Okay, which government, especially, are going to pay you the ransom?
Well,
the kidnappers in it.
The German government.
And then how do you want it to pay?
They need to give an answer within 3 days. And
in diesem Lösegeld-Video erzählt Michael unter anderem eben auch davon, dass es ihm in der Zeit gesundheitlich gar nicht gut geht. Er sagt selber, er wird von den Piraten so versorgt, dass er gerade überlebt, weil das ist natürlich sein großer Vorteil. Als Geisel ist man nur lebend was wert, weil sonst werden ihm natürlich nicht diese 20 Millionen Dollar gezahlt. Und das ist auch so ein ganz krasser Moment eigentlich, weil vielleicht könnte man jetzt denken, na gut, die amerikanische Regierung, die deutsche Regierung, die haben ja genug Geld, die werden ihn da schon freikaufen, aber das machen die nicht und das machen die eigentlich so gut wie fast nie. Das heißt, diese 20 Millionen Dollar Lösegeld soll seine Mutter auftreiben und was das für eine Bürde sein muss, das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Dein Sohn ist am anderen Ende der Welt in der Hand von Piraten und du bist jetzt dafür verantwortlich für sein Schicksal und musst diese unvorstellbare Summe irgendwie auftreiben. Und ja, das war, glaube ich, oder das war für Michaels Mutter auch eine ganz, ganz große Herausforderung. Und sie hat dann tatsächlich auch das Sammeln angefangen. Sie hat dann selber versucht, Geld zu organisieren, Freunde und Arbeitskolleginnen und Kollegen von Michael zum Spenden sozusagen zu bringen. Und während sie das alles gemacht hat, hat Michael in Somalia davon so gut wie gar nichts mitbekommen. Er war bei der somalischen Mafia, bei der Piratenmafia, wie du gesagt hast. Und wie ist die so aufgebaut? Da haben wir auch lange recherchiert. Und es ist tatsächlich so, es gibt meistens ganz große Piratenbosse. Das sind keine einfachen Fischer. Das sind teilweise hochgebildete Menschen, die wirklich quasi wie Mafiosi ganz oben an dieser Organisation sitzen und ja quasi Fußsoldaten unter sich haben. Und diese Fußsoldaten, die sind quasi in Kontakt mit Michael. Die halten ihn gefangen und kümmern sich um ihn. Und es gab einen ganz Bekannten, der hieß Bashko. Mit dem hat Michael sehr viel interagiert. Und auch zum Hintergrund ganz, ganz spannend, weil in Somalia sind ganz viele Menschen Muslime. Und auch dieser Bashko war gläubiger Muslim. Und damit hat Michael Bashko auch konfrontiert.
Und endlich hatte ich die Chance, dem Bashko zu fragen, ja, wie geht das? Also ihr seid erstmal Diebe. Ja, okay, hat er gesagt. Aber ihr seid auch Muslim. Ja, passt nicht zusammen, habe ich gesagt. Und dann, weil er Zeit dafür hatte, hat er mir ein bisschen langsam erzählt, dass weil es im Koran ein paar Versen standen, dass man Infidels fangen könnte, dann wäre es dann nicht gegen Islam, solche Personen wie ich Geisel zu nehmen.
Ja, er sagt hier Infidels fangen, also quasi Ungläubige jagen. Das war so ein bisschen die Ausrede, die die Piratenwächter, wie eben dieser Bashko, Michael gegenüber geäußert haben, um das zu rechtfertigen, was sie da machen. Und Michael hat aber ganz schnell eigentlich gemerkt, dass zumindest die Piratenbosse, die du auch eben erwähnt hast, Simon, also die stehen ja ganz oben. Und Michael hat da recht schnell kapiert, zumindest denen ist die Religion ziemlich egal.
Aber vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Moment, mal zu seinem Alltag zu reden. Wie ist denn der Alltag als Piratengeisel?
Ja, ich finde, man kann sich kaum vorstellen, dass es da überhaupt eine Art Alltag gegeben hat. Aber klar, über so eine lange Zeit entwickeln sich ja auch irgendwelche Routinen. Obwohl man sagen muss, dass eine Sache, die sich da eben total durchgezogen hat, das war eigentlich eben so eine gewisse Ungewissheit. Also du hast es schon gesagt, Michael war an verschiedenen Orten gefangen, teilweise auf einem Schiff, aber eben auch ganz lange in sogenannten Gefängnishäusern. Die waren in der Stadt Galkayo meistens. Und diese Gefängnishäuser, das waren eher so halbe Ruinen. Also so, Michael hat uns erzählt, so halb fertig gebaute Häuser. Und um die dann aber komplett fertig zu bauen, ist den Piratenbossen dann doch das Geld ausgegangen. Also da musste dann erstmal neues Lösegeld verdient werden. Und in diesen halb fertig gebauten Häusern haben sie eben Michael gefangen gehalten. Und das waren ganz schreckliche Umstände eigentlich, um da zu leben. Und das hat Michael uns auch mal erzählt, wie das aussah.
Und tatsächlich in den ersten Tagen, nach, glaube ich, 10 Tagen in einem ganz kleinen, fast in einem ganz kleinen Raum habe ich gewohnt, dann sind wir in ein Haus eingezogen. Wieder ein Gefängnishaus, also kein Möbel, alles Beton, Wände, Boden. Wir haben sozusagen dort gecampt. Ja, aber es gab ein bisschen elektrisches Licht und eine Toilette. Es war gar nicht sauber und gar kein Möbel, aber es gab Platz. Und das war tatsächlich ein Piratenbosshaus. Das müsste so sein, aber nur halbwegs gebaut. Ja, es brauchte vielleicht noch Geiselgeld. Und dort habe ich gewohnt ein paar Monate und dann sind wir in ein anderes Haus, genau wie das erste, eingezogen. Aber weil es Platz gebe, ja, auf dem Boden, habe ich auch nach einer Matte gefragt. Und wegen, die haben mir eine Matte am nächsten Tag mitgebracht und von daher konnte ich Yoga machen. Und das hat mit der Depression, mit den Emotionen eigentlich durch die ganze Zeit, das waren fast noch 2 Jahre, ja, durch die ganze Zeit geholfen. Essen war furchtbar, Essen war auch viel weniger als auf dem Schiff, nur Bohnen, Paste mit Zwiebeln und so weiter.
Was man eben auch nicht vergessen darf, diese hygienischen Bedingungen vor Ort sind da jetzt auch alles andere als gemütlich.
In Somalia gab es keine Dusche, ne? Es war nur Wasser aus der Kanne über den Kopf und ein bisschen Seife vielleicht.
Ich finde es wirklich unvorstellbar, wie man das aushalten kann über so eine lange Zeit, körperlich, aber auch vor allem mental, also über Monate, Jahre unter diesen Bedingungen leben.
Ich wundere das gar nicht, dass er das auch selber als großen Psychoterror bezeichnet, genauer als Folterrad, so nennt er das, weil es war ja immer dieses Hin und Her zwischen ich hoffe, dass das Geld bezahlt ist, ich hoffe, dass vielleicht eine Spezialeinheit mich befreit. Und zum anderen aber natürlich auch zu wissen, und bis jetzt hat mich noch niemand befreit, ich bin seit 2 Jahren hier gefangen, soll ich noch weiter kämpfen oder soll ich vielleicht aufgeben? Und die Piraten haben das auch nicht gerade besser gemacht, wie er uns erzählt hat.
Besonders am Anfang der Zeit auf Land, ja, nach dem Schiff, haben die Piraten ständig mir gesagt, Michael, also in einem Monat, ja, in 2 Wochen vielleicht, gehst du frei. Und in den ersten 3 Fällen, sagen wir, habe ich das tatsächlich, habe ich das auch ernst genommen. Und dann hatte ich Hoffnung und dann nach 2 Wochen Deprimierung. Die Emotionen gingen so, weil du willst nicht anders als frei werden. Von daher, Hoffnung oder falsche Hoffnung war gar nicht gesund. Man musste, das war so wie ein Folterrad, kann man sagen, Hoffnung und dann Deprimierung und so. Man kann nicht so durch das Zyklus ständig durchgehen. Man musste völlig von dem Rad sich wegziehen. Und von daher habe ich emotional die Hoffnung aufgegeben. Nicht, dass ich jeden Tag deprimiert war, sondern jeden Tag, in jedem Moment einfach so gelebt. Das war nicht schön, aber das war besser als auf eine gute Zukunft ständig zu träumen und dann regelmäßig auch Hoffnung zu verlieren. Es ging nicht. Man musste eine andere Strategie haben.
Also ich finde, das, was er da sagt, das geht, trifft total ins Herz. Also ich musste dann einfach die Hoffnung aufgeben, damit ich das überhaupt durchstehen kann. Weil, also ich frage mich, was hält einen am Leben, wenn nicht die Hoffnung? Aber es macht natürlich total Sinn, dass es für ihn diese ständige Enttäuschung, das dann eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht hat. Und ja, deswegen hat er eben für sich entschieden, am besten ist es, wenn ich diese Hoffnung gar nicht mehr zulasse. Was ich aber trotzdem total krass finde, ist, dass er trotzdem nicht aufgegeben hat. Also es gab dann diesen einen Moment, wo er dennoch alles auf eine Karte gesetzt hat und richtig Mut bewiesen hat. Das war eben zu dieser Zeit, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, wo er auf dem Schiff gelebt hat. Das war ein Thunfischkutter und den hatten die Piraten eben auch gekapert, auch in ihre Gewalt gebracht, zusammen mit der gesamten Crew von diesem Thunfischboot. Das waren fast 30 Crewmitglieder, die auf diesem Schiff waren, hauptsächlich junge Männer aus Asien. Und zu der Zeit auf dem Schiff, da war Michael, ich glaube, fast ein halbes Jahr, sagt er, das war die beste Zeit in seiner Geiselzeit, weil es auf diesem Schiff eben Fisch gab, genug zu essen. Die haben sich Suppen aus diesem Thunfisch, der da auf dem Schiff war, gekocht. Und natürlich ganz wichtig, da waren andere Geiseln. Also er sagt, es war wie ein Freundeskreis unter den Geiseln. Das hat natürlich extrem geholfen. Und da gab es eine Situation auf diesem Schiff, die dann eben dazu geführt hat, dass Michael einen ganz mutigen Schritt gewagt hat.
Michael hatte immer wieder Flugzeuge oder Flugobjekte über sich gehört und hatte die Hoffnung, da gibt es Leute, die haben mich im Blick, die suchen nach mir, die wollen wissen, wo ich bin und wollen wissen, wie es mir geht. Und tatsächlich, mittlerweile wissen wir, ja, das war so. Also es gab verschiedene Missionen, zum Beispiel die EU-Mission Atalanta, die sich so um Pirateriebekämpfung kümmert, die haben ihm im Blick gehabt und haben geschaut, wo er sich befindet, haben dann nicht zugegriffen und nicht ihn befreit, aber die wussten zumindest ganz genau, wo er war. Und deswegen hat er sich eben gedacht, wenn ich jetzt von diesem Schiff fliehe, dann kommen die vielleicht mit dem Helikopter und ziehen mich aus dem Wasser, weil man muss wissen, Michael war Surfer, also er konnte ziemlich gut schwimmen und hat es dann tatsächlich versucht.
Ich dachte also, ich kann eigentlich gut schwimmen. Ich zu Hause in Kalifornien bin ich Surfer. Und wir waren nur so 2 Kilometer weg von dem Strand. Und ich dachte, ja, wenn das nur ein Hubschrauber wäre, dann würde ich sofort springen und vielleicht vom Wasser mich retten lassen. Also im besten Fall habe ich gedacht, da kommt vielleicht eine, dann merkt man mit der Drohne, dass ich weggesprungen bin. Dann kommt vielleicht innerhalb einer halben Stunde ein Hubschrauber. Schiff fährt weg, müsste wegfahren. Also die Motor klang gar nicht gut. Man konnte keinen U-Turn machen mit dem Schiff zum Beispiel. Und dann vielleicht gäbe es Zeit, mit einem Hubschrauber einfach aus dem warmen Wasser gerettet zu werden. Muss auch sagen, ich hatte Angst, geschossen zu werden, ja, als ich gesprungen bin. Das Schiff war natürlich voller Piraten mit AK-47s. Das heißt, ich müsste weg von dem Schiff so schnell wie möglich. Und von daher, also als Surfer, ja, habe ich geachtet, wo die Strömung war, wo die Wellen fließen, wohin das Schiff wollte und in welche Richtung ich am besten schwimmen sollte. Und das hat sehr gut gelungen, dass ich war innerhalb einer Minute, 2 Minuten 100 Meter weg von dem Schiff. Ja, Schiff ging hier, ich ging da, mit der Strömung, mit den Wellen. Aber nach 20 Minuten in dem dunklen Wasser, da war natürlich Aufregung auf dem Schiff. Ich konnte die Piraten schreien hören. Kein Mann hat geschossen. Aber es gab natürlich Lichter, ja, die mich suchten. Und auf der Strömung, auf den Wellen, ja, die ich benutzt habe, hat der Kapitän, ich weiß nicht, wer das war, hat der Kapitän das Schiff halten lassen. Und dann kam das Schiff so langsam in meine Richtung.
Man muss leider sagen, das Glück war in diesem Moment nicht auf seiner Seite. Das Schiff kam immer näher und dann hat er tatsächlich aufgegeben und ja, ohne Gegenwehr ist er wieder an Bord geklettert. Die Piraten hatten ihn also wieder gefangen.
Das war dann auch der Zeitpunkt, wo sie ihn von diesem Schiff wieder weggebracht haben und ihn wieder in ein Gefängnishaus gesteckt haben. Und diesmal ganz alleine. Also keine weiteren Geiseln mehr. Auf dem Thunfischboot hatte er ja eben mehrere Geiseln um sich rum. Jetzt war er wieder komplett alleine unter Piraten. Und das noch echt für eine sehr, sehr lange Zeit. Und da den Verstand zu behalten, ja, ist eigentlich total unmachbar. Aber Michael hat da für sich Strategien entwickelt, die wirklich so ein bisschen surreal und skurril wirken, wenn man sich einfach diese Situation vor Augen führt, in der er sich da befunden hat. Mitten im Dreck, umgeben von Piraten, hat Michael angefangen, Yoga zu machen.
Nachdem ich, also am ersten Tag, wo ich Yoga probieren wollte mit der neuen Matte, habe ich den Moment ausgesucht, wo kein Pirat eigentlich in der Tür säße. Also es war ständig ein Pirat in der Tür und ich wollte irgendwie vielleicht eine halbe Stunde finden, wo niemand auf mich achtet. Den Moment habe ich nicht gefunden. Die wollten mich 24 Stunden lang beobachten, besonders nach dem Sprung von dem Schiff. Ne? Und ja, irgendwann an dem ersten Tag habe ich gesagt, okay, dann probiere ich das. Da werden die Piraten Yoga ganz seltsam finden, ganz bestimmt, aber los geht's. Und sobald ich das angefangen habe, gab es Aufregung, also viele Piraten haben durch die Tür geguckt und dann fast am ersten Tag oder am zweiten Tag sind ein paar Leute reingekommen, um das nachzumachen. Also auch als Witz, ja, die wollten ein bisschen sarkastisch sein. Was machst du da und was sind das für Poses und so. Und als Matten, sie hatten keine richtige Matten, sie hatten nur Cardboard, ja, sie hatten nur Kartons, die sie flachlegen konnten gegen den Staub auf dem Boden. Und die hatten ja quasi Yoga mitgemacht. Und nach ein paar Tagen habe ich dann auch Korrekturen gegeben und habe eine Woche lang vielleicht Yoga-Classes geführt.
Man muss natürlich sagen, diese soziale Interaktion, auch wenn es die Piraten waren, haben Michael da, glaube ich, in dieser Zeit auch schon geholfen, weil ja emotionale Nähe gab es dort quasi nicht. Also es gab keinen Freund, er hatte keine Freunde, er hatte keine Partnerschaft, er hatte keinen Kontakt zu seiner Familie, also er war ja wirklich komplett auf sich allein gestellt. Beziehungsweise nicht ganz, weil er hat es dann eines Tages miauen gehört.
Ich habe eine Katze gehört, eigentlich eine kleine Katze. Es war schon klar, dass irgendwo im Hausgebiet, im Gefängnishausgebiet ein paar Kittens gäbe. Und die Mutterkatze musste rausgegangen haben, aber sie war seit ein paar Tagen nicht mehr da. Und ich habe ständig diese Stimme von einer kleinen Katze gehört. Und endlich habe ich, und den Somalis war das eigentlich egal, den Piraten war das egal. Also eine Katze in Somalia ist so wie eine Ratte. Es ist so chaotisch oder so unsicher, sagen wir in Somalia, dass man wirklich keine Sentimentalität gegenüber Katzen haben kann. Aber ich sagte, okay, es gibt jetzt in irgendeiner Ecke eine Katze, kannst du das mir bringen? Und dann ist ein Wachmann tatsächlich dahin gegangen und hat mir eine kleine orange Katze gegeben. Und ich habe schon herausgedacht, ja, wenn die Katze Hunger hat, habe ich jetzt gepuderte Milch erstmal. Also ich konnte ein bisschen Milch mischen. Ich hatte auch Thunfisch in der Dose. Und da habe ich ein bisschen Milch gemischt und die Dose aufgemacht. Und die Kitten war so, sobald sie die den Thunfisch gerochen hat, war sie wie eine Löwe. Ich glaube, zum ersten Mal hat sie Fisch gegessen. Und das war sehr nett. Also jeden Morgen, wo ich aufgewacht bin, hat die Katze meine Ketten gehört, wo ich erstmal zur Toilette wollte, und kam sie im Rennen, ja, zu mir, und dann habe ich Milch und Thunfisch geschafft. Und 2 Wochen lang waren wir befreundet. Das hat geholfen. Das war auch, wie kann man sagen, das war, also sonst gab es keine Liebe dort. Ja, keine, die Katze wollte mich jeden Tag sehen und ich wollte die Katze jeden Tag sehen. Das war nicht so mit den Piraten.
Ich krieg tatsächlich da immer wieder Gänsehaut, wenn Michael über die Katze spricht und dass es die einzige Liebe war, die er an diesem Ort empfunden hat. Was man natürlich auch sagen muss, es gab da aber auch noch eine Person, die ganz viel Liebe für Michael empfunden hat. Die war nun nicht in Somalia, die war eben zu Hause in den USA. Und zwar ist das Michaels Mutter. Die hat dann echt über Jahre hinweg für Michaels Freilassung gekämpft, das Lösegeld gesammelt. Und das ist so krass, weil sie musste tatsächlich mit den Piraten verhandeln, mit denen telefonieren und versuchen, ihren Sohn da irgendwie frei zu bekommen.
Ich wusste, dass der erste Schritt in einem Geiselfall war ein Telefonat, ja, nach Hause. Und das dauerte wirklich 7 Tagen, bevor ich meine Mutter am Apparat hören könnte. Und dann war das, da war natürlich eine Aufregung. Das war natürlich sehr schön, meine Mutters Stimme zu hören. Und aber das war auch, das machte man Panik. Also ich wusste nicht, was in so einem Telefonat sein dürfte oder passieren sollte. Und sie hatte auch dieselbe Panik. Ja, sie war schon bereit, auf so einem Anruf zu bekommen. Und ich wusste, dass sie irgendwie Rat hatte, weil sie hat Sicherheitsfragen gestellt. Aber das war auch für sie eine Panik. Was soll sie sagen? Was soll sie nicht sagen? Und dann kam plötzlich dann haben die Piraten plötzlich 20 Millionen Dollar gefordert. Und das war auch unvorstellbar, ja. Jede Geisel hatte seinen Preis. Und in jedem Fall, obwohl wie hoch der Preis war, war das für den Geisel selber einfach unvorstellbar. Also die Reaktion auf jeden Preis, egal wie hoch, war, das kann man nicht einfach. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und so hatte meine Mutter auch reagiert, ja. Also wo bekommen wir eigentlich das Geld?
20 Millionen Dollar ist tatsächlich eine unfassbare Menge an Geld. Und seine Mutter hat dann halt immer wieder versucht, diesen Preis am Telefon mit den Piraten zu drücken, weil 20 Millionen Dollar konnte sie nicht organisieren. Das war einfach zu viel. Und es ging lange dann gar nicht voran. Und irgendwann hat sie dann einen Profi-Verhandler mit dazu gezogen. Also der ihr sie da unterstützt hatte beim Verhandeln und auch eben, ich weiß nicht, ob man von Erfahrung sprechen kann, aber der, glaube ich, diesen Prozess des Lösegeldverhandels, der war ihm nicht fremd. Michael nennt diesen Menschen Bob, und tatsächlich mit Bob ging das dann auch voran, die Lösegeldverhandlung.
Meine Mutter hatte erstmal so ein, ein Fond geöffnet, ja, ohne dass man auf Social Media oder so annonciert hatte, weil Piraten haben auch Social Media. Sie hat einen Fond geöffnet und viele Leute haben da rein bezahlt. Und dann wurde es klar, wie viel möglich war, ja, während der Zeit. Und das war nicht mal 2 Millionen. Es war unter 2 Millionen. Und die müssten warten, bis irgendwie die Piraten runterkommen würden. Und das haben sie tatsächlich am Ende gemacht. Am Ende der Zeit haben die Piraten stief runtergekommen, und mit Hilfe von dem Verhändler, von dem Mann Bob, ist wirklich eine eigentlich ein Vertrag geeinigt worden. Die Piraten haben tatsächlich einen Vertrag ausgemacht und unterzeichnet. Ich meine, das war zum Teil ein Witz, aber die Leute, die somalische Piraten kannten, haben auch gewusst, dass sobald sie einen Vertrag ausgeben, dann werden sie mehr oder weniger daran behalten. Weil die sind auch Businessmen. Die sind auch Verhändler und Leute, die eine bestimmte Trauer haben müssen. Ja, wenn sie gegen eine so einem Vertrag, die sie selber ausgegeben haben, agieren, dann ist das natürlich dann ist das gefährlich für jeden. Ja, die wussten schon, dass ein Militäreinsatz geben könnte. Von den Amerikanern. Hauptsächlich. Also, meine Mutter wusste ungefähr, was in dem Fond war, und am Ende kamen die zwei Seiten zu einer Einigung für 1,6 Millionen. 1,8 Millionen, aber am Ende war die Reportage, dass die Piraten 1,6 bekommen haben. Es war irgendwie auch ein Mittelmann dazwischen, der 200.000 genommen hatte.
1,6 Millionen oder 1,8 Millionen Dollar und einen Vertrag mit Piraten. Das ist dann der Weg in Michaels Freiheit gewesen. Aber Michael konnte das nicht glauben. Der hatte ja aufgehört zu hoffen dann über die Jahre hinweg. Und er hat ja oft gehört, Michael, in 2 Wochen kommst du frei. Und dann ist es nicht passiert. Und deswegen glaubt er das auch dieses Mal nicht. Also als ihm die Piraten sagen, Michael, heute kommst du frei, ist sein erster Instinkt erstmal, nee, das ist eine Falle, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht.
Der Pirat, der draußen stand, hat gesagt, Michael, your car is here. Also Michael, dein Auto ist da. Was soll das heißen? Was für mein Auto? Das verstehe ich nicht. Und dann haben sie alle gesagt, ja, du gehst heute jetzt frei. Das habe ich auch nicht geglaubt. Ja, seit langem habe ich gedacht, okay, ich mache mir keine Hoffnungen auf Piratenaussagen basiert. Ne? Also das wäre dann irgendwie Folter, ja. Also ich konnte nicht immer jede 2 Wochen oder jeden Monat Hoffnung haben und dann Hoffnung verlieren. Das ging gar nicht. Und ich dachte, also die werden vielleicht frei, die Wachmänner, und jetzt bin ich an eine andere Gruppe, vielleicht sogar Al-Shabaab, verkauft worden, und jetzt geht's weiter in Somalia, vielleicht noch ein Jahr. Also, und dann haben tatsächlich die Wachmänner meine Hand geschüttelt. Also, viel Glück, ja, danke und so. Ich dachte, das geht nicht. Und dann haben sie mich tatsächlich in das Auto gesteckt. Also ohne dieses Mal, ohne eine große Piratenmannschaft, ohne Gewehr, ohne dass mein Gesicht gebunden wird. Also ich konnte aus das Fenster schauen, wo wir von dem Haus gefahren sind, und dann durch Galkayo. Und dann ein bisschen außerhalb Galkayo haben wir ein anderes Auto getroffen. Ich bin in ein weißes Auto gesteckt, und irgendein Piratenboss, glaube ich, ist von dem Auto ausgekommen und dann in das erste Auto eingestiegen. Und dann war es allein mit einem jungen somalischen Mann, der meinte, ja, deine Mutter ist jetzt in Galkayo. Ich dachte, nein, das geht auch nicht. Kann jemand mir wenigstens eine wahre Sache erzählen, ja? Und dann hat er tatsächlich eine Nummer in sein Handy reingetippt. Wir waren dann unterwegs. Und Da war plötzlich nicht nur meine Mutter auf dem Apparat, sondern auch Bob. Und ich sagte, okay, wo seid ihr jetzt? Ja, wir sind in Kalifornien. Aber die wussten, dass der Fahrer in dem Auto die nächste wichtige Stufe war, um meine Freiheit zu schaffen.
Das Auto befindet sich jetzt auf dem Weg zum Regionalflughafen, wenn man so will.
Und da saß nur ein Flugzeug. Also das ist kein großer Flughafen in Gaucayo, ja. Und zu der Zeit stand nur ein kleines Flugzeug. Und da stieg der Pilot aus, hat eine Kamera rausgenommen, mein Foto genommen. Und der sagte, for your mother. Und ich sagte, du musst mein Pilot sein. Und das war er tatsächlich, der hieß Derek, der ist ganz allein reingeflogen, und hat die letzte Sachen gemacht, so dass ich befreit werden konnte. Und dann saßen wir auf dem Boden in dem Flughafen, vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten. Es waren ein paar andere Somalis dort, nicht mehr Piraten, aber die haben gefragt, können Sie vielleicht noch 20 Minuten warten, so dass wir ein Foto machen können? Ich habe gesagt, nein. Und dann langsam hatten wir Erlaubnis von dem Turm, ja, um wegzufliegen. Und in Dereks kleines Flugzeug sind wir weggeflogen. Nach ungefähr 3 Stunden haben wir in Mogadischu gelandet. Das heißt, in der ersten Phase war ich noch nicht von Somalia frei. Aber da gibt es einen großen Flughafen und da waren deutsche sowie amerikanische Leute, Agenten. Und nach 20 Minuten oder so, das ging ziemlich schnell, hat ein amerikanisches Flugzeug, ein großes, gelandet und da bin ich eingestiegen und dann sind wir nach Nairobi geflogen in Kenia. Und dann war ich frei.
Nach 977 Tagen ist Michael dann frei.
Erstmal in Nairobi habe ich das erfahren, ja, ich konnte richtig gut schlafen in einem Bett. Außer wegen Drogen konnte ich durch die Nacht schlafen zum ersten Mal. Ich konnte mich rasieren, ich konnte mich gut duschen oder warm duschen. Also in Somalia gab es keine Dusche. Ne? Es war nur Wasser aus der Kanne über den Kopf und ein bisschen Seife vielleicht. Gutes Essen und am Anfang ein Bier. Das war schon schön. Und das hat in den ersten Tagen meiner Befreiung sehr geholfen auch. Also wenn man erstmal wieder wirklich genug zu essen bekommt, ist das auch eine große Erleichterung, natürlich.
Gutes Essen, ein Bier, eine Dusche, das sind so Sachen, die sehen wir alle als recht selbstverständlich an. Für Michael ist das nach 2,5 Jahren wie das Paradies. Trotzdem muss man sagen, das war auch alles verdammt überfordernd für ihn. Also nach 2,5 Jahren in dieser Art von Alltag, die er dann doch auch hatte, plötzlich wieder in dieses ganz andere Leben zu kommen, umgeben sein von Menschen, die nicht mehr deine Feinde sind, die deine Sprache sprechen. Also das war ja auch mit den Piraten teilweise nicht so gegeben. Und auch Menschen, die sich um dich kümmern. Also da prasselt so viel auf einen ein, plötzlich wieder in diesem normalen Leben, dass das total überfordernd sein kann.
Es gibt keinen Plan dafür. Natürlich hat Yoga geholfen. In dem ersten Jahr musste man natürlich viel trainieren, um wieder die Kraft zu haben. Das dauerte mindestens ein Jahr, bevor ich wieder an dem alten physikalischen Kraft war. Aber dann auch nur ein Jahr, muss man sagen. Physikalisch war ich wieder gesund nach einem Jahr, kann man sagen. Und am Anfang konnte ich fast nicht laufen. Ich konnte nicht nach einem Tram in Berlin mal rennen. Es ging gar nicht. Meine Knie haben wehgetan. Ich konnte nicht in den ersten Wochen konnte ich gar nicht so viel laufen. Das ging gar nicht. Aber ja, wieder stufenweise kam ich wieder zu meiner alten Stärke. Psychologisch dauerte das ein bisschen länger. Man muss natürlich von dem Wut auf alles befreien und auflösen, aber das hat einfach mit dem täglichen Leben zu tun und auch ein bisschen Disziplin, das alles, wie gesagt, weg, emotional wegzuziehen. Man darf nicht an alles so festkleben und das muss man auch lernen. Man muss durchdenken, man muss üben.
Tatsächlich hat sich dann aber nach einiger Zeit noch jemand anderes bei Michael gemeldet. Der Pirat Baschko wurde nämlich inzwischen gefasst und in ein Gefängnis in den USA gebracht. Und tatsächlich hat der dann mit Michael nochmal Kontakt aufgenommen.
Michael hätte ja allen Grund gehabt, diesen Menschen zu hassen und nicht mit dem reden zu wollen oder im Zweifel den zu beschimpfen oder sonst was. Aber er hat sich für einen ganz anderen Weg entschieden.
Ich habe ihm einen Brief geschrieben. Ich wollte eigentlich ihn interviewen. Ich wollte mit ihm reden. Und das dauerte ja wegen Bürokratie bei dem Gefängnis. War das nicht möglich. Aber wenn ich ihm geschrieben habe, hat er mich angerufen. Und der war wie ein total anderer Mensch. Der sprach mittlerweile ein bisschen besseres Englisch und der wollte auch nach Vergebnis fragen. Also das war schon was. Der hatte gemeint, ja, der Baschko von vorher, der existiert nicht mehr. Das alles, was er gemacht hat zu der Zeit, war Bullshit. Ja, und in dem Begriff habe ich auch verstanden, also unsere Conversation über Islam. Das heißt, er hatte ein total anderes Verständnis von, ich weiß nicht, ob von seiner eigenen Religion oder von Leben überhaupt. Aber der meinte, 12,5 Jahre kann er gut, kommt er gut durch. Der hat ein Verständnis dafür und der war nur dankbar, dass ich den Brief geschrieben habe. Und der wollte von mir Vergebnis hören. Das war schon berührend, weil nach der Zeit im Gefängnis darf er nicht in den Staaten bleiben. Das ist außer Frage. Also das heißt, der wollte nicht irgendwie mich tricksen oder irgendwie noch einen Brief von mir bekommen. Damit hat es nichts zu tun. Aber genau das von einem Pirat zu hören war ja irgendwie wichtig. Ich meine, Vergebnis habe ich in meinem eigenen Kopf gemacht und das war für mich eine innere Befreiung. Tatsächlich. Aber irgendwie in der großen Welt das zu machen, das ist schon was anderes. Wenigstens das auszudrücken, das war schon. Oder von Baschko das direkt zu hören, das, you know, das I'm sorry, das war schon wichtig.
Ich bin einfach immer noch sprachlos, wie gut Michael Scott Moore mit dieser Situation umgeht und wie erwachsen. Also wie du meintest, er hätte jeden Grund, diesen Baschko zu verteufeln und sagt, das war für ihn eine innere Befreiung, diese Entschuldigung von ihm zu hören. Also ich muss wirklich gestehen, das ist eine der Geschichten, die mich, glaube ich, am meisten bewegt haben, seitdem ich jetzt hier für Galileo arbeite. Also was Michael erlebt hat, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen als, ich sag mal, normaler Mensch.
Total. Also ich habe auch das Gefühl, diese Geschichte, diesen Mensch, dieses Interview, daran werde ich mich noch ganz lange erinnern. Das macht immer noch ganz viel, das auch zu hören. Und es ist ja auch wirklich so ein ganz harter Reality-Check gewesen, wenn man Michaels Erlebnis auch mit dem Bild vergleicht, was viele, und da kann ich mich gar nicht ausnehmen, von Piraten haben. Also ich denke da an Fluch der Karibik und an charmante Filmfreibeuter. Und dann kommt diese Geschichte und man lernt halt auf ganz grausame Art kennen, was Piraten eigentlich sind. Das ist ja auch so ein bisschen der Gegensatz, der sich durch das ganze Projekt bei uns zieht und der ja auch den Film am Ende total prägt. Also ich muss auch sagen, ich finde das unvorstellbar, wie Michael damit umgegangen ist, wie er das so eine lange Zeit aushalten konnte. Das ist schon wirklich total krass.
Und was wir euch am Ende natürlich jetzt noch ans Herz legen wollen, ist dieser Explorer-Piraten, weil da haben Anita und ich nochmal auf andere Weise versucht, die Geschichte von Michael Scott Moore zu zeigen, und zwar auch mit Bildern.
Genau, also es ist total beeindruckend, ihn auch zu sehen. Also es gibt ja auch Originalaufnahmen aus der Zeit und auch dieses Lösegeldvideo. Da lohnt sich ein Blick rein, und man muss auch sagen, für alle, die trotzdem natürlich den Piratenmythos und die Abenteurer der Meere sehen wollen, auch für die ist was dabei, weil wir eben ganz stark diesen Gegensatz in dem Explorer kennenlernen. Genau, aber das war soweit die Geschichte von Michael Scott Moore. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.